Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Erlösung verschafft hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Herr, dass wir mit Gewissheit sagen dürfen, ich bin erlöst durch das Blut des Lammes. Danke, Herr, dass wir uns in dir geborgen wissen. Der Feind kann uns nicht mehr angreifen, er kann uns wohl angreifen, aber er kann nichts geltend machen, keine Rechte. Denn dein Blut deckt unsere Schuld. Wir danken dir dafür. Dein Opfer genügt, es gilt. Wir bitten dich, Herr, hilf uns in dieser Gewissheit und Geborgenheit mit Freuden unseren Weg zu ziehen. Hilf uns, Herr, zu wissen, wie wir dann bei den weiteren Angriffen des Feindes uns zu verhalten haben. Zeig uns, Herr, was es heißt, siegreich zu kämpfen und in deinem Sieg zu stehen und zu wandeln. Hilf uns, Herr, zu wachsen in der Gnade, zu wachsen in Erkenntnis des Sohnes Gottes. Lass uns, Herr, deinen Willen erkennen. Lass uns vorwärts kommen. Lass uns gesund bleiben, geistlich, in dieser Welt ein Licht sein. Nicht für uns selbst leben, sondern für dich. O Herr, bewahre uns davor, dass wir Statuen seien in deinem Reich, sondern lebendige Diener in deinem Hause. Lass auch diesen Abend dazu gereichen, dass wir angespornt werden, nicht nur persönlich erlöst zu sein, sondern von dieser Erlösung weiterzusagen und deine Diener zu sein. Schenke da Gnade dazu. Hilf uns, Herr, wieder zu rechtem Reden und rechtem Hören. Amen. Amen. Heute Morgen im Anschluss habe ich etwas über den Gebrauch des Wortes Sünde gesagt, wie er in etwa 4 oder 5 Arten und Weisen gebraucht wird im Neuen Testament. Ich glaube, eine Stelle habe ich ausgelassen. Und die ist, fällt mir jetzt gerade ein, 2. Korinther, Kapitel 5. Der Vers im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, der 21. Er, Gott der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Hier wird das Wort Sünde wieder gebraucht, aber in einem etwas anderen Sinne. Wir hatten gesagt, Sünde kann eine Tat sein, gemessen am Gesetz. Sünde kann Schuld sein. Sünde kann Quelle der Sünde sein, in uns die Neigung zur Sünde. Sünde kann etwas sehr Schwerwiegendes sein, das uns droht, von Christus wegzubringen, also eine besondere Sünde schwerwiegender Art, kann auch das Loslösen von Christus bedeuten. Hier bedeutet es Schuldopfer. Dieser Gedanke kommt aus dem Alten Testament, wo das Wort Sünde für nicht nur die Tat, sondern auch für das Opfer gebraucht wird. Das heißt, das Opfer wird, weil es stellvertretend ist, das, wofür es gegeben wird. Das Opfer ist dann die Verkörperung gleichsam der Sünde. Nicht wie wir das magisch denken oder echt wissenschaftlich, nicht als ob das Opfer zur Sünde wird. Jesus ist nicht Sünde geworden, zur Sache Sünde. Er ist eine Person geblieben, er ist Gott geblieben und so weiter. Aber er wurde zum Sündopfer an unsere Stelle, weil er unsere Sünde auf sich genommen hat, nach Jesaja 53. Das Opfer für Sünde wird Sünde genannt. Nun, wenn wir das verstehen wollen, müssen wir hier lesen, er ist für uns zum Sündopfer gemacht worden. Von Gott ist er das Opfer gewesen für Sünde. Das wäre noch ein Gebrauch des Wortes Sünde. Aber beim Lesen von Matthäus 18, wo es um einen schwerwiegenden Fall zu handeln scheint, kam dann bald die Frage nach den darauf folgenden Versen, und zwar von zweierlei Seiten. Und vielleicht kann ich dazu kurz etwas sagen. Matthäus 18 ist ja da ab Vers 15 der Fall, von dem wir heute Morgen lasen, wo jemand gesündigt hat und wenn er nicht Buße tut, dies ihn aus dem Kreis der Gläubigen herausnehmen kann, weil er sich dadurch entfernt von dem Meister dieses Kreises, nämlich von Christus. Und dann fügt Jesus diese Worte hinzu, die Verse 18 bis 20. Wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel Gebundenes sein. Und was auch immer ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel Gelöstes sein. Wiederum sage ich euch, das heißt ein zweites sage ich euch, das läuft also parallel zu Vers 18, wenn zwei von euch sich auf der Erde einigen, in Bezug auf jede Sache, um die sie bitten mögen, hier geht es um das Gebet, wird es ihnen bei meinem Vater, der in den Himmeln ist, gewährt werden. Denn wo zwei oder drei auf meinen Namen hin zusammengekommen sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und diese Gegenwart unseres Herrn birgt für die Erhörung des Gebetes. Gebet ist also nicht etwas Mechanisches, sondern geht über Jesus. Und wenn Jesus diese Gebete gefallen, dann verfügt oder verwendet er sich für uns beim Vater und der Vater gewährt unsere Bitten. Dieser Ausdruck binden und lösen ist ein Doppelbegriff oder ein Begriffspaar, das damals im Judentum sehr, sehr bekannt war. Vielleicht geht es hier um die bekanntesten Griffe im damaligen Jüdischen. Jesus greift sie auf, um sie jetzt für seine Nachfolger, welche die neue Gemeinde bilden werden, das neue Volk Gottes regieren werden, an. Diese zwei Begriffe, binden und lösen, müssen als ein Paar verstanden werden und nicht getrennt. Das heißt, wir dürfen binden jetzt nicht loslösen vom Begriff lösen und dann konkordanzmäßig versuchen zu studieren der Bibel. Das geht nicht, dann finden wir nicht zum Verständnis. Denn das Wort binden wird auch anders gebraucht, wie wir es gebrauchen. Aber in diesem Zusammenhang des Lösens bedeutet es etwas ganz Besonderes. Wir haben den Gedanken heute noch bei uns im Deutschen beim Negativen entbinden. Das heißt, erlösen heißt von einer Verpflichtung entbinden. Binden heißt verpflichten. Es gab Verpflichtung und Entbindung von Pflicht auf verschiedenen Ebenen. Die höchste Ebene war das Gesetz, das Wort Gottes, die damalige Bibel. Dieses war verpflichtend bzw. entbindend von Verantwortung, je nachdem das Wort Gottes es sagte. Dieses hatte Gott erlassen. Vielleicht soll ich noch hinzufügen, binden oder verpflichten hieß, so soll man handeln. Und man war also verpflichtet, in gewissen Situationen entsprechend zu handeln. Lösen hieß, jetzt ist man frei, man ist nicht verpflichtet. Unter gewissen Umständen war man nicht mehr verpflichtet. Dass solche Bereiche des Freiraums hat die Schrift dann auch beschrieben. Ich will jetzt nicht Einzelheiten nennen, aber es gab Lösen und Binden im Wort Gottes. Das war die höchste Verpflichtung bzw. Entbindung von Verantwortung. Das, was Gott gesagt hatte. Gott war die höchste Autorität. Dann gab es dazu im Raum Israels noch wenigstens zwei Autoritäten bzw. Ebenen von Autorität, zum Teil anmaßend. Es gab Lehrer in Israel, die das Gesetz versuchten auszulegen. Und mit dieser Auslegung hat man dann entweder verpflichtet oder von der Pflicht entbunden. Der Rabbi, der Lehrer, konnte sagen, so und so steht es geschrieben, dies ist, was es meint. Wenn der Laie nicht wusste, was bedeutet die Tora, die Schrift, das Gesetz, dann kommt der Lehrer und sagt, dies ist, was es bedeutet. Damit verpflichtet er den Laien oder den Leser, den normalen Juden, oder umgekehrt entbindet er ihn von einer Pflicht. Durch die Auslegung, das war die zweite Ebene der Autorität des Bindens und Lösens. Dann kam eine weitere Schicht von Auslegern und das hat sich, ich weiß nicht wie weit, fortgesetzt, aber auf jeden Fall gab es Ausleger von Auslegern. So hat sich im Judentum eine Tradition angesammelt neben der Heiligen Schrift, genau wie im katholischen Raum es eine Tradition gibt nebst der Heiligen Schrift. Es gab dann Rabbiner später, die versuchten dann, die Ausleger der Schrift auszulegen. Rabbi sowieso hat so und so gesagt und dann wurde verpflichtet. Rabbi so und so hat da gesagt und dann wurde entbunden von der Pflicht. Zur Zeit Jesu gab es zwei besondere Schulen, die Schule von Schamai und die Schule von Hillel. Das waren zwei berühmte Lehrer. Gamaliel war ein Schüler gewesen von einem von diesen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, der unter dem ja Paulus oder Saulus damals gelernt hatte. Er ist also in dieser Reihenfolge gewesen, als Bindender oder Lösender, das heißt als Lehrer in Israel. Nun, die eine Schule war strenger in ihrer Auslegung, die andere war weniger streng oder sehr liberal. Das zeigte sich dann besonders bei der Ehescheidungsfrage. Und gerade aus dieser Not heraus, diesem Konflikt zwischen den Schulen, kam man dann zu Jesus und fragte ihn als bereits bekannt gewordenen Rabbi, wie er das nun verstehen würde. Er hat dann etwas strenger geurteilt und damit hat man dann gesehen, dass er in der Linie der Strengeren war. Das heißt, er hat sie also für richtiger gehalten als die Liberalen, die eine Frau, die es gestatteten, also lösten, die einen Mann entbanden von einer Pflicht seiner Frau gegenüber, wenn sie das Ei nicht gerade richtig gekocht hat oder so weiter, dann das genügte schon oder etwas angebrannt hatte. Also darf's gehen, du bist nicht mehr meine Frau. Nur musste er ihr dann eine Urkunde aushändigen. So schnell konnte das gehen. Jesus sagt, so schnell geht das nicht. Ja. Aber er berief sich dann nicht auf Rabbi sowieso, sondern auf Gott selbst, ja, in seinem Wort. Das war das Binden und Lösen auf verschiedenen Ebenen in Israel. Jetzt kommt Jesus und sagt, als Gottes Sohn, als Gott in Menschengestalt, der die Erlösung bringen wird, und ein neues Volk herausrufen wird, wie Jakobus es in Apostelgeschichte 15 sagt. Und in diesem Raum wird jetzt das Evangelium sich ausbreiten und regieren. Und hier gilt es auch zu wissen, wonach richtet man sich aus? Was ist jetzt maßgebend? Die 12 Apostel sind die fundamentlegenden Lehrer, die von Jesus ihre Botschaft bekommen und die jetzt wissen sollen, wie man zu handeln hat in diesem Raum der Gemeinde, der Nachfolge Jesu. Das beginnt bei Petrus in Kapitel 16. Er wird vorangehen, er wird erste Verantwortung haben und genauso war es dann auch am Pfingsttag und weiter. Er hatte gleichsam, wie wir heute sagen würden, den Vorsitz. Aber nicht nur er, ihm wurde diesen Auftrag gegeben, zu binden und zu lösen, das heißt, Lehrautorität darzustellen, sondern auch die anderen Apostel bekamen denselben Auftrag hier in Matthäus 18, Vers 18. Wir haben also bereits zwei Ebenen. Einmal die Ebene von Jesus. Jesus verpflichtet oder entbindet von Verpflichtung. Er ist das Wort Gottes und seine Apostel
Aber wir lernen bald, dass die Apostel eine gleiche Ebene sind wie Jesus. Jesus, das heißt, die Apostel haben im Auftrag von Jesus gesprochen, und zwar so, wie wenn Jesus selbst gesprochen hätte. Denn Paulus sagt später, was ich sage, sagt der Herr. Der Herr spricht durch mich. Was ich sage, ist des Herrn Wort. Das heißt, in der Qualität bestand kein Unterschied zwischen dem, was die Apostel banden bzw. freigaben. Sie waren auf derselben Ebene wie Jesus, weil sie aus dem Munde Jesu sprachen. Sie waren Mund Jesu. Sie waren also neues Wort Gottgebende. Jesus gab Wort Gottes, die Apostel gaben Wort Gottes. Und dieses war, wie das alttestamentliche Gesetz, maßgebend. Der Hebräerschreiber sagt ja, dies ist sogar Höheres oder in einem gewissen Sinne Höheres. Nicht in der Qualität, es ist beides Gottes Wort, aber weil es eine höhere Botschaft ist, die Heilsbotschaft, von der das Frühere nur hin, auf welche das Frühere nur hinwies als Gesetz. Es war vorbereitend. Dies ist die eigentliche Botschaft, die Gott bringen wollte. Aber sie ist Gottes Wort, genau wie das Alte Testament. Aber jetzt ist die Frage, bleibt es dabei? Und deshalb ist es bezeichnend zu lesen, die Verse 19 und 20 und zu fragen, wie stehen sie in Beziehung zu Vers 18? In Vers 19 und 20 bleibt Jesus ganz offensichtlich nicht stehen bei den Aposteln. Das heißt, die, von denen er spricht, die hier etwas machen, sind nicht nur seine 12 Apostel. In Vers 18 sind es die 12 Apostel. Nicht nur Petrus, wie in Kapitel 16, sondern auch die anderen 11 sind Bindende und Lösende. Aber in Vers 19 sagt er, zum Zweiten oder ein Zweites sage ich euch, wenn zwei von euch, das könnte immer noch Apostel sein, nicht wahr? Denn er spricht zu diesen 12. Wenn zwei Apostel von euch sich auf der Erde einigen, in Bezug auf jede Sache, um die sie bitten, mögen, wird es ihnen bei meinem Vater, der in den Himmeln ist, gewährt werden. Es fällt hier bereits auf, dass Jesus nicht sagt, wenn zwei von euch sich auf der Erde einigen in Bezug auf jede Sache, um die ihr bitten möget, sondern um die sie. Dann geht's weiter in Vers 20, denn, das ist die Begründung, wo zwei oder drei auf meinen Namen hin zusammengekommen sind, irgendwo, da, hier, spätestens in Vers 20, scheint Jesus ganz klar über den Kreis der 12 hinauszugehen. Mit anderen Worten, es scheint, als ob, was Jesus hier sagt, von Binden und Lösen und Beten und so weiter im Namen Jesus handeln, über dieses hinausgeht. In welchem Sinne? Das ist jetzt die Frage. Wir haben das Wort Gottes und wir haben jetzt auch die Lehrer in der Heiligen Schrift. Wir haben Epheser 2, Vers 20, wo es heißt, dass die Gemeinde gegründet ist auf dem Fundament, das die Apostel gelegt haben. Und Eckstein dieses Fundamentes ist Jesus Christus. Das heißt, das Fundament besteht aus Jesus Christus und den Aposteln, beziehungsweise Botschaft von Jesus Christus und der Apostel. Das ist das Wort Gottes. Das ist die erste Autorität. In Epheser 4 sagt Paulus, dass Jesus selber eingerichtet hat in der Gemeinde, nicht nur Apostel, sondern auch Propheten und Evangelisten und Hirten, die Lehrer sind. Diese hat Jesus eingesetzt, zwecks Unterrichten, Unterweisen der Gemeinde, welche jetzt die Gemeinde die Arbeit tun soll im Aufbau des Leibes Jesu. Das heißt, wenn wir dieses zusammenziehen, wir haben in der Gemeinde etwas Ähnliches wie beim Judentum. Wir haben die erste Ebene der Autorität, das Wort Gottes. Das ist absolut. Das war auch in Israel so. Da durfte niemand antasten. So ist es. Nur war die Frage, wie ist es auszulegen. Ja? Und da bei der Auslegung ging es schief. Ja, das haben wir gesehen, das sehen wir bei Jesus. Er muss das korrigieren in Matthäus 5. Ihr habt gehört, ist eine Formulierung, welche sich auf die Lehre der Lehrer bezieht, nicht auf die Bibel. Das muss man muss vorsichtig sein mit Matthäus 5. Ja. Jesus korrigiert nicht das Gesetz, Jesus korrigiert die Lehrer des Gesetzes. In Israel, wenn man sagte, ihr habt gehört, dann bezog sich das auf die Lehre der Rabbiner in den Synagogen. Wenn man sagte, es steht geschrieben, dann sprach man von der Bibel. Ja? Wenn man sagt, ihr habt gehört, dann ging es um die Auslegung der Bibel. Das war ein Unterschied. Jesus korrigiert nicht das Geschriebene, sondern er korrigiert die Lehre, die Auslegung der Heiligen Schrift. Und zwar hatte er da nicht nur dort, sondern auch an anderen Stellen etwas auszusetzen. Im Neuen Testament oder in der neutestamentlichen Gemeinde haben wir auch erstklassige oder erste Qualität von Autorität, die verpflichtet bzw. entbindet. Und das ist das Wort Gottes. Aber Jesus hat Lehrer des Wortes Gottes eingerichtet. Und was tun jetzt diese Lehrer? Kommen die mit neuem Wort Gottes direkt? Nein. Die sagen nicht, so spricht der Herr zu mir. Und das sage ich jetzt weiter. Sondern die sagen, so hat der Herr gesprochen. So steht es bereits geschrieben. Die haben nur zu erzählen, was geschrieben steht. Und nicht mal so sehr auszulegen, als zu sagen, was geschrieben steht. Wenn sie treu sind, werden sie das tun. Wenn sie untreu sind, werden sie eigene Meinungen hineinbringen. Oder verdrehen, was andere sagen, wie Petrus sagt. Es gibt heute Leute, die verdrehen, was Paulus da geschrieben hat. Und das tun sie auch bei den anderen Schriften. Damit sagt er, dass Paulus Heilige Schrift ist. Er gibt ja. Das ist genau das, was Paulus geschrieben hat, ist genauso Bibelwort wie andere. Also, es gab Lehrer und diese gibt es heute noch. In einem gewissen Sinne ist jeder von uns dran, weil jeder von uns den Heiligen Geist hat. Niemand von uns darf neues Wort Gottes bringen. Nicht erste Qualität. Aber jeder von uns darf hinweisen auf die Schrift und sagen, so steht's geschrieben. Und dann, wenn wir in der Gemeinde darauf hinweisen, dann binden wir mit diesem, beziehungsweise entbinden, so wie es hier geschrieben steht. Zum Beispiel im Fall von Heiligung, wenn jemand sündigt. Was machen wir jetzt? Ja, wie steht es geschrieben, fragen wir. Und dann binden wir Leute an die Schrift. Beziehungsweise sagen wir, die Schrift entbindet dich in diesem Fall. An dieser Stelle hast du keine Verpflichtung. Bitte.
Geht Jesus über den Kreis der Jünger hinaus, wenn er in Johannes 20 sagt, welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten.
Dem Text nach nicht. Aber
Entschuldige, das ist die Parallelstelle zu dem,
man macht sie zur Parallelstelle. Ja, aber sie ist eigentlich nicht eine Parallelstelle. Die Stelle spricht nicht von Binden und Lösen.
Nein, nur vom Vergeben von der Sünde.
Ja, und Binden und Lösen spricht eigentlich nicht von Vergeben und Lösen. Dafür hatte man in Israel andere Ausdrücke. Nämlich wird das immer wieder verwechselt. Auch bei Theologen. Es gab da auch ein Pärchen von Ausdrücken, wie bei hier bei der Autorität, Binden und Lösen. Binden und Lösen hatte nicht mit Personen zu tun. Das hatte mit Sachen zu tun, mit Wahrheit. Die anderen zwei hatten mit Personen zu tun, die sich entweder verschuldet hatten oder nicht. Ja? Da konnte man die Personen verpflichten, beziehungsweise entbinden, als Schuldner oder als nicht schuldig gewordene. Aber das war nicht dasselbe wie dieses. Es war ein weiterer Schritt vielleicht, die Anwendung von diesem, in dem Sinne schon. Die Stelle ist sehr schwer zu verstehen, wie ich in diesen Tagen sagte. Die beste Auslegung scheint die zu sein, dass, weil es im Zusammenhang mit dem Auftrag steht, ich, wie der Vater mich gesandt hat, so schicke ich euch, das Evangelium zu verkünden an anderer Stelle. Und dort, wo diese Verkündigung hinkommt, da vergibt man. Das ist für uns fremde Formulierung. Aber das ist biblische Formulierung. Das heißt, im Alten Testament begegnet uns diese Art. Denn der Prophet, man konnte es so formulieren, was der Prophet verkündete, dass Gott tun werde, zum Beispiel, wenn Jona nach Ninive geht und sagt, Ninive wird zerstört werden, dann konnte man in Israel sagen, Jona zerstört Ninive.
Aber das ist doch mit der Annahme verbunden, die Vergebung. Nicht nur mit der Verkündigung.
Ja,
mit der Annahme, an der es verkündigt worden ist.
Vielleicht können wir es noch einen Moment hinausschieben. Ja. Also, wenn man verkündete, galt man als der Täter oder der Handelnde in dem, das man verkündete. Das heißt, wenn das hier anzuwenden ist, dann würde man sagen, wo die Botschaft hinkam, hat der Verkündiger das getan, was die Botschaft bringt. Natürlich vorausgesetzt, sie wird angenommen. Paulus sagt, die Botschaft löst zweierlei aus, Glauben und Unglauben. Sie wird angenommen, da wirkt sie Leben. Sie wird abgelehnt, da wirkt sie Tod. Aber in beiden Fällen gilt der Verkündiger als der Handelnde. Ja? Das heißt, Paulus gilt als Lebenbringender. Er kann sagen, ich habe euch gezeugt. Ja? Oder Jakobus sagt, der hat einen gerettet, aber letztlich nicht wir. Ja? Paulus kann niemanden zeugen, niemandem neues Leben geben, aber mit seiner Botschaft hat er das getan. Wenn jemand das annahm, wenn nicht, dann hat Paulus getötet. Ja? Wir drücken das nicht so aus, nur aber wir müssen verstehen, wie man sich damals ausdrückt, damit wir die Verse verstehen. Ja. Ist es jetzt etwas klarer? Ich finde das vielleicht die beste. Es gibt noch eine andere Auslegung, die ich früher auch geteilt habe, aber ich weiß nicht, ob die besser wäre als diese. Ich lasse es, glaube ich, bei dieser stehen für heute Abend. Ich meine, dass die ist die beste, die ich kenne. Auf jeden Fall haben wir keinen Präzedenzfall für direktes Vergeben und direktes Binden von Schuldnern. Keiner der Apostel tut das im Laufe der Verkündigung in der Apostelgeschichte und den Briefen. Wir haben also kein Beispiel davon und es würde uns in der Tat Wunder nehmen, wenn das so verstanden worden wäre, als könnte jemand tatsächlich anderen die Sünden vergeben.
Ja, die katholische Kirche hat das für sich in Anspruch genommen.
Aber so wie Sie mir erzählten, aber auch die evangelischen offenbar, wenn der Pfarrer sagt am Abendmahl, Kraft meines Abends, ist noch ein Rest da. Und wir haben einen weiteren Rest in der sogenannten Seelsorge, das heißt im persönlichen Gespräch, auch im pietistischen Raum, wo Menschen sich gegenseitig Vergebung zusprechen, ich vergebe dir die Sünde oder spreche dir die Vergebung zu. Das ist auch noch ein Rest davon.
Das, wie ich mich erinnere, ist auch der Paul für das Freispruchgebet.
Wer?
Paul.
Paul.
Ja, Übergabe, die Gespräche.
Wie drückt er das aus?
Das kann ich jetzt nicht genau formulieren. Aber
hängt viel davon ab, wie man das zum Ausdruck bringt. Ich finde, dass wir, man kann da leicht zu weit gehen, das stimmt. Ich muss mal Paul darüber sprechen. Aber wir sind eher wie Johannes der Täufer. Wir sagen, schaut, das ist das Lamm Gottes. Ja? Wir können ja nicht ins Herz hineinschauen. Wir wissen nicht, ob er wirklich zum Glauben gekommen ist, wenn wir jemanden zu Jesus führen. Ich sage dann oft, wenn wir fertig sind mit dem Übergabegebet, dann kommen wir noch einmal auf den Vers, den man gerade vor sich gehabt hat, anhand welchen er die Übergabe vollzog. Wir kommen auf den Vers noch einmal zu sprechen. Können Sie jetzt, sind Sie sich dessen gewiss, dass der Herr Sie angenommen hat oder nicht und so weiter? Und dann, das heißt, ich will aus ihm heraus wissen, wie er jetzt denkt, glaubt. Und wenn er sich noch, das noch ungewiss ist, dann sage ich ihm nicht, du bist aber ein Kind Gottes, ja? Sondern ich gehe zum Vers zurück, zu Jesus. Er spricht hier, Offenbarung 3, Vers 20 zum Beispiel. Was hat Jesus gesagt, werde er tun, wenn jemand für ihn die Tür auftäte? Ja, dann muss er sich jetzt mit dem Wort auseinandersetzen, nicht mit Herbert Janssen. Ne? Das heißt, die Heilsgewissheit muss aus dem Wort erwachsen.
Also eine Lossprechung in der Ich-Form,
das dürfen wir nicht tun. Nein, das können wir nicht. Wir können ja niemanden lösen. Das kann nur Jesus tun. Und ich kann auch nicht in den Geist des Gegenübers schauen. Ich weiß ja nicht, denn schließlich hängt es davon ab, ob er bereit ist, sich lösen zu lassen. Ja. Aber Binden und Lösen bezieht sich auch nicht darauf, auf dieses Vergeben und Lösen. Ja. Das war eine Autoritätsfrage. Nun, ja, bitte schön.
Ich mache eine kleine Frage jetzt, und zwar, wenn, also jetzt durch die Schrift Menschen von etwas löse oder zu etwas binde, das kann ich verstehen, ja. Aber die Schrift sagt ja nicht immer genau das, was wir eigentlich in der Situation erwarten, ja. Zum Beispiel, darf ich das und das tun, ja, darf ich ein Risiko oder sowas. Das steht ja nicht in der Bibel drin. Jetzt kommt einer und sagt, ihr dürft bis dorthin, ja, so ungefähr. Ja. Und ein anderer kommt, ja, ihr sollt nicht, oder, ja. Wem glaube ich jetzt? In der Bibel finde ich ganz einfach keinen Anhaltspunkt, dass ich jetzt unbedingt dem einen Recht geben muss und dem anderen nicht, ja. Wo ist dann für mich die Grenze, oder wo ist für mich dann das Verpflichtende? Dass sich dann die Jugend natürlich von dem verpflichten lässt, der die weiteren Grenzen steckt, das ist natürlich klar.
Ja.
Das ist auch,
da haben Sie nun einen Fall von Menschen, die von sich aus binden und lösen. Ja, sie binden einen Christen an eine Verpflichtung, die nicht, wie Sie sagen, deutlich in der Schrift ist. Andere lösen, entbinden den Betreffenden und wirken hier als eine Autorität. Das ist ein sehr gutes Beispiel von Binden und Lösen, etwas willkürlicherer Art. Natürlich, diese Leute wollen das auch tun aufgrund der Heiligen Schrift, aber sie selbst wirken als Autorität in spezieller Art über die Schrift hinaus. Was wir tun sollen, ist nicht so sehr einzelne Gebote oder Richtlinien oder Regeln aufstellen. Das tun Gemeinden zu schnell. Das Wort Gottes tut das nicht. Das heißt, das Wort Gottes geht mit uns als Heilsmenschen nicht so um, wie das Gesetz früher mit Israel umging. Da wurde klipp und klar gesagt, so musst du es tun, dies musst du nicht tun und so weiter. Warum? Weil niemand oder weil man in Israel normalerweise nicht den Heiligen Geist hat. Man muss von außen hin befohlen werden. Man muss einen Zaun um sich haben. Aber der Christ hat den Zaun in sich. Der hat keinen Zaun um sich, eine Masse von Regeln, ja? Wer jetzt fleischlich, das heißt diesseits, nach außen hin orientiert ist, der verlangt nach einem Zaun. Und fleischliche Gemeinde baut dann auch entsprechend die Zäune auf und sagt, dies darfst du tun, das darfst du nicht tun. Und so bleiben die Christen unmündig, weil ihnen ständig vorgeschrieben wird, wie sie es zu machen haben und nicht. Ja? Was getan werden muss, ist in die Schrift hineinzuführen, und dieses neue Denken, das der Heilige Geist uns gebracht hat durch die Wiedergeburt, zu entwickeln. Der Christ muss sich jetzt mit dem Wort befassen. Wenn er das nicht tut, dann scheitert er. Dann lernt er nie, ob er in die Disco gehen soll oder nicht. Das lernt er nicht. Sondern er muss lernen, biblisch zu denken. Was bedeutet dieses jetzt bei mir? Paulus sagt, habt nicht mit der Dunkelheit dieser Welt zu tun, ja? Entfernt euch. Ja, was heißt das? Da können wir nicht gleich Regeln aufstellen, das heißt dies und das. Der Christ muss lernen, vom Heiligen Geist her, biblisch zu denken und von innen her zu verstehen, in diesem Fall merke ich, müsste ich wegbleiben. In dem Fall könnte ich als Bote Jesu hingehen, aber ich will mich nicht vergreifen, ich will mich nicht besudeln, ja? Und so weiter und so weiter. Da lernt man von innen her zu verstehen, wo kann ich was tun. Bitte?
Vielleicht eine Hilfe. Es ist besser, nicht zu fragen, darf ich das, sondern eher zu fragen, was will Jesu?
Ja.
Schon. Das ist richtig.
Aber auch im Korinther das Wort, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten.
Genau.
Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Und dann auf der anderen Seite wieder noch Kolosser, wenn das einer heranzieht. Es ist alles zum Verbrauch, zum Verzehr bestimmt. Sie kennen die Stelle. Da könnte manche davon sich die Freiheit nehmen und sagen, es ist alles erlaubt.
Das erlaubt ist möglicherweise ein Zitat aus Korinth. Die haben die Freiheit des Evangeliums so ausgelegt. Wir sind ja frei vom Gesetz, wir dürfen doch alles. Paulus stimmt dem grundsätzlich zu. Wir haben kein Gesetz. Nur passen Sie auf, liebe Korinther, ja. Das heißt noch nicht, dass ich wirklich alles darf. Weil der Nachfolger Jesus sich fragt, was nutzt? Was hilft? Sehen Sie, da wird ein Kriterium, ein Maßstab angelegt, der nicht nur eine Regel in jedem Fall ist, sondern ein Grundsatz, der mehrere Situationen abdecken kann, die auch in sich verschieden sein können. Da zeigt uns Paulus, wie der Christ denken soll, wie Gott denkt.
Ja. Sicher der zweite Brief an den Timotheus sehr wertvoll. Da sagt er ja immer ganz genau, von was er fliehen soll und was er weggehen soll.
Ja, ja. Die Sünden werden schon genannt. Nur wird dann wieder von uns erwartet zu verstehen, worum es sich handelt. Ja? Was ist Unzucht? Ja? Paulus setzt voraus, dass man das weiß. Heute wissen die Leute das nicht mehr. Was ist Unreinigkeit? Viele Christen leben in sexueller Unreinigkeit und sehen sich nicht im Spiegel dieses Wortes. Weil Unreinigkeit für sie zu vage ist. Es ist nicht gesetzmäßig genug. Sie wollen gesetzmäßig handeln. Eigentlich wollen sie nicht gesetzmäßig handeln. Sie wollen frei sein. Wenn sie sich aber dem Wort unterstellen würden und wirklich rein leben möchten, dann würden sie bald rausbekommen, was mich besudelt und was nicht. Ja? Dann würden sie es bald rauskriegen. Darf ich zum Sportplatz am Sonntag oder nicht? Ja. Wenn ein Christ wirklich im Wort lebt, dann zeigt ihm der Heilige Geist das schon, wo er hingehört und wo er nicht hingehört. Aber wenn er dauernd nach Gesetzen, nach Regeln leben will, dann wird er große Schwierigkeiten haben. Taste das nicht an, tu dies nicht, schau nicht dahin und so weiter und so weiter. Da kommt man nicht fertig. Kommt man nicht weiter. So, wir sind beim Thema. Gesundes Denken. Viertes Kriterium gesunden geistlichen Lebens. Was heißt es, gesund zu sein als Christ? Wann ist man geistlich gesund? Wenn der Glaube gesund ist, wenn die Liebe gesund ist, wenn es mit der Heiligkeit stimmt, mit der Heiligung. Und viertens, gesundes Denken ist ein Merkmal geistlicher Gesundheit. Zweierlei will ich hier besprechen. Die Wichtigkeit gesunden Denkens und zweitens Hilfe für gesundes Denken. Also zuerst von der Wichtigkeit gesunden Denkens. Viele Christen denken zu wenig. Das ist auch verständlich, weil die Reformation uns dieses Erbe überlassen hat. Luther hat von der Vernunft gesprochen als einer Hure. Das war sehr unglücklich. Man muss Luther verstehen, der kommt vom Mittelalter her, wo die Vernunft natürlich sehr falsch gebraucht wurde. Die Scholastiker, die großen Männer der damaligen Zeit, die haben ihre Zeit vergeudet mit spitzfindigen Fragen, welche Paulus eigentlich verbietet. Damit soll man sich nicht befassen. Die konnten sich mit solchen blödsinnigen Fragen befassen, wie zum Beispiel, wie viele Engel können auf der Spitze einer Nadel tanzen? Anstatt sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ja? Solche Vernunft ist nun eine Hure, das stimmt. Oder eine Vernunft wie die von, sollte ich ja keinen Namen nennen, weil dass etwas kontrovers ist, es kommt Gutes und Böses aus seiner Feder. Aber es gab in jener Zeit, im Mittelalter, Logiker, christliche Logiker,
die zum Teil vom Griechentum herkamen, von der griechischen Philosophie und heidnisch dachte. Und wir sind manchmal erstaunt, wie diese heidnischen Gedankengänge auch bis in unsere Zeit hineingelangt sind, über christliche Verbrämung. Mir ist das mal aufgefallen bei einer Schrift von Köbele. Aber zurück, in jener Zeit war das so. Und Luther will sagen, es ist die Schrift, die maßgebend ist und nicht mein Köpfchen. Aber damit meint er im Gegensatz zur Schrift. Er will nicht sagen, dass die Schrift selbst nicht durchdacht werden soll. Eigentlich ging er selbst auch bei sich zu weit. Das heißt, er hat schon das Nachdenken zu wenig betont. Das kommt zum Ausdruck in seinem Verständnis des Abendmahls. Anstatt dass er wirklich auf die Brüder in der Schweiz oder auf Weza gehört hat, die wirklich mit dem Wort Gottes argumentieren wollten, vernünftig, vernunftsmäßig, aber mit der Schrift, da kommt er nicht mehr mit. Ja? Und manche sagen, das war seine Schriftgebundenheit. Nein, das war Blödsinn, was er da gesagt hat. Dieses Erbe haben wir. Und ich habe das in Basel bei den Studenten gemerkt. Sie litten darunter. Zum Beispiel, als Dr. Schäfer kam, ein presbyterianischer Theologe, also für unsere Formulierungen ein reformierter Theologe, und zeigte, dass wir noch viel mehr nachdenken müssten über unsere Umwelt und über die Schrift und so weiter, da hatten unsere Studenten Schwierigkeiten. Aber die Vernunft, die ist doch suspekt, ja? Auf die darf man sich nicht verlassen. Ja? Es steht nicht geschrieben, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, wenn er abweicht von der Schrift. Aber das Wort Gottes selbst, die Schrift selbst sagt, ich will nicht, dass ihr unwissend seid. Das Wort Gottes selbst nennt sich Wort und wendet sich an unser Ohr, an unseren Kopf. Das Ohr ist das Tor zum Kopf, zum Denken. Buße heißt im Griechischen umdenken. Man muss überlegen, man muss wie Maria das Überlegen von verschiedenen Seiten betrachten. Die Gedanken sollen durchtränkt sein vom Wort Gottes. Das Denken muss aktiv sein. Der Christ darf nicht verblöden. Er soll gekennzeichnet sein von gesundem Denken, das geprägt ist vom Wort Gottes. Es ist dann auch nicht blöd oder dumm, sein Denken dem Wort Gottes zu unterstellen. Denn man merkt in der Folge, dass das Wort Gottes viel mehr Licht bringt und viel logischer ist und viel weiser ist, als ich es bin. Und man merkt, dass man frei wird im Denken. Man wird rational. Man wird frei von der Tendenz, verrückt zu werden. Denn die Bibel macht mich wirklich gesund im Denken. Wer zu Hause ist in der Heiligen Schrift, der wird frei werden in seinem Denken und wird besser denken können. Viel Schrift auswendig lernen. Denn dann kann eine Schrift mich erinnern an die andere und die können zusammen im Kopf da sein gleichzeitig und dann lerne ich Zusammenhänge, die mir helfen, meine Umwelt, meine Welt zu verstehen, auch andere Menschen zu verstehen. Es hat sehr einfache Leute gegeben in der Geschichte der Menschen, die sehr stark getränkt waren von Gott, Wort Gottes und die weisen Männer den Mund stopfen konnten, auch kleine Kinder, weil sie im Wort Gottes zu Hause waren. Weil sie Antworten hatten, die Stich hielten. Während es sehr weise Menschen nach der Welt gegeben hat, die zu sehr törichten Schlüssen gekommen sind. Und zu spät entdecken sie dann, dass es so nicht geht. Wie zum Beispiel die lange Geschichte der Ehelosigkeit, des einfach Miteinanderlebens, das wir heute noch unter uns haben. Aber heute entdeckt man, dass die Ehe doch eine bessere Einrichtung war. Und das Heiraten kommt wieder in. Vielleicht nicht so stark in Deutschland, aber mich dünkt fast, ich hätte auch hier eine Statistik gelesen. Aber es gibt Statistiken, wonach Menschen heute schon mehr heiraten als vor einigen Jahren. Ja? Aber es ist zu spät, um manches zu vermeiden. Ja? Die Krankheiten nehmen überhand, die daraus folgten aus diesem freien Leben. So ist es mit der Welt. Sie ist eigentlich, wie Paulus sagt, unweise oder töricht in ihrem Denken. Bitte.
Muss man dann den Prediger vergessen, wenn er zum Beispiel schreibt, sei nicht allzu gottlos, sei kein Tor, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest?
Der Prediger, man muss wissen, wie er denkt. Der Ansatz seines, das ist ein Philosophiebuch, ein philosophisches Buch in unserer Bibel, und der Ansatz ist ein Denken unter der Sonne. Das heißt, das Denken hört beim Himmel auf, wo die Welt aufhört. Ja? So wie der Prediger schreibt, denkt oft der Mensch in dieser Welt, der den Horizont als das Letzte annimmt und nicht in das Jenseits hineindenkt. Am Schluss des Buches, da nimmt er wieder den Stoß ins Jenseits und dann wird er nüchtern. Oder schon an einigen Stellen vorher, wenn er sagt, Gott hat die Ewigkeit ins Herz gelegt. Da sind auch so Lichtblicke. Das ist Haschen nach Wind. Ja. Das heißt, das ist leer. Das Denken dieser Welt ist gekürztes Denken, ist eingeschränktes Denken. Die Welt wirft uns vor, wir wären eingeschränkt, ja? Beschränkt. Aber dadurch, dass wir die Öffnung haben zum Jenseits, sind wir weder Utopisten, das heißt auf Jenseits verlagert, noch unrealistisch, noch blöd. Wir sind Realisten geworden. Von dort her können wir unsere Welt besser verstehen. Einige Schriftstellen, die von der Wichtigkeit gesunden Denkens sprechen. Philipper 1, Verse 9 und 10. Philipper 1, Verse 9 und 10. Und um das bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Wahrnehmen reich werde, um zu prüfen und zu unterscheiden, was vorzuziehen sei, damit ihr für den Tag Jesu Christi durchleuchtet und fleckenlos seid, und unversehrt, weil ihr nicht angestoßen und gestolpert seid, voll von Früchten und so weiter. Wir haben die Liebe betont und gezeigt aus dem Wort Gottes, dass Liebe die höchste Eigenschaft ist, nebst der Heiligkeit, für einen Gläubigen. Das will das Gesetz und das will Jesus. Aber diese Liebe soll von der Weisheit oder der Erkenntnis leben. Wir fragen, im irdischen Bereich, wenn wir einander besser kennenlernen, dann interessieren wir uns für das Leben des anderen. Zwei Ehepaare lernen sich kennen und das eine hat das andere eingeladen. Dann kommt mit einmal diese Frage im Gespräch vor. Immer wieder kommt das vor. Wie haben Sie sich kennengelernt? Wonach wird gefragt? Nicht nur nach Kennenlernen. Wie ging Ihre Liebesgeschichte, will man wissen. Das ist immer interessant. Nicht immer, Entschuldigung. Aber immer wieder interessant. Ja, immer wieder. Liebe hat mit Kennen zu tun. Echte Liebe entsteht beim Kennenlernen. Wohl den Liebhabern, die sich zuerst kennenlernen. Ja. Und nicht, wie es bei einem Fall war, wie von dem ich gelesen habe, da waren zwei junge Menschen, die sind zum Pfarrer gekommen oder Pastor gekommen und wollten jetzt heiraten. Aber er hat gemerkt, die konnten kaum kommunizieren. Der eine Teil sprach nicht die Sprache des anderen. Sie hatten sich irgendwo gesehen und hatten Gefallen aneinander gehabt und so viel war klar geworden, die wollten zusammenbleiben. Ja, so geht die hier nicht. Die haben einander gar nicht gekannt. Die konnten nicht kommunizieren. Schlimm genug ist es, wenn die Sprache, in der man kommuniziert, weder die Muttersprache des einen noch des anderen ist. Das gibt es wohl. Und es gibt da auch glückliche Ehen, weil sie genügend diese zweite Sprache jeweils für den einen und den anderen die zweite Sprache ist, weil sie diese genügend gut sprechen können, um sich mitzuteilen, dem anderen mitzuteilen. Liebe muss in Erkenntnis vorhanden sein und Erkenntnis in der Liebe. Paulus betet dafür. Um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis reich wird. Liebe will Gott kennenlernen. Liebe will den Willen Gottes kennenlernen. Kolosser 1, Vers 9. Liebe will die Gemeinde Gottes kennenlernen. Liebe will die Welt Gottes kennenlernen. Wer Gott liebt, der soll wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und dann weiter? Und allem wahrnehmen. Helle Augen haben, offene Augen haben. Interessant ist die kleine Geschichte von der Frau, dem Mädchen, das ein Buch in die Hand bekommen hatte, von irgendjemandem vielleicht empfohlen, fand es aber ungeheuer langweilig. Es ergab sich dann, es war ein modernes Buch und mit der Zeit hat sie den Autor kennengelernt, wurde ihm vorgestellt und fand den Autor recht interessant. Und dann griff sie noch einmal zum Buch und fand das Buch entsprechend interessant, weil sie den Autor kennengelernt hatte. Da bekam sie neue Augen für das Buch. Wir sollen wahrnehmen, die Augen sollen offen werden und wir sollen unterscheiden können, das kommt jetzt auch. Und allem wahrnehmen reich werde, um zu prüfen und dann zu unterscheiden. Prüfen und unterscheiden, nicht einfach so schlucken. Wir sollten prüfen, was die Prediger sagen, wir sollten prüfen, was die Schriftsteller sagen, auch bei christlichen Büchern, das wird viel zu schnell übernommen, was geschrieben wird. Eine ganze Menge von dem, was in den besten Bücherladen liegt oder steht, ist unbrauchbar. Eine ganze Menge davon. Wir sollten prüfen, das können Sie. Tun Sie nicht so hilflos, ja? Sie können wirklich prüfen, wenn Sie mit der Schrift kommen. Aber Sie müssen natürlich die Schrift zuerst lesen und kennenlernen. Mit der Schrift kann man dann prüfen, was gut ist, was weniger gut ist oder was überhaupt untauglich ist. Unterscheiden. Was vorzuziehen sei, sagt Paulus. Unterscheiden, was vorzuziehen sei. Manchmal ist es so, dass es nicht gut oder böse ist, sondern eins ist besser als das andere. Es hilft mehr als das andere, wie Paulus es in 1. Korinther 14 tut. Beides in Korinth am Platz, Sprachenreden, Weissagen. Aber von den beiden ist Prophezeien nützlicher, weil damit der Wille Gottes verkündet wird. Das heißt, wir können es auch so sagen, ein Mann Gottes hat gesagt, es gibt zwei Schlüssel für ein gesundes geistliches Leben, wenn wir unser geistliches Leben fördern wollen. Das ist ein Thema, auf das man auch noch kommen könnte. Welche Mittel sollte man verwenden? Dieser Mann Gottes hat gesagt, Bibel und Gebet. Übrigens, nichts ist so schwerer durchzuführen als Bibel lesen und beten, sagt er. Gerade weil das die zwei Schlüssel sind. Aber er hat dann gesagt, von diesen beiden sehr wichtigen Schlüsseln ist das eine wichtiger, noch wichtiger als das andere. Das Wort Gottes ist wichtiger als das Beten. Und das heißt nicht, dass das Beten nicht wichtig ist. So denken manche Christen und denken dabei nicht. Ja? So zu denken ist nicht zu denken. Man sollte lernen, richtig zu denken mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist da die große Hilfe. Damit lernt man zu unterscheiden und einen Unterschied zu machen in dem, was vorzuziehen wäre. Die nächste Stelle, 2. Timotheus 1. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott gab uns nicht einen Geist des Zagens. Es ist vom Heiligen Geist die Rede. Der Heilige Geist ist nicht ein Geist des Zagens oder der Furcht oder der Furchtsamkeit, sondern er gab uns den Geist der Kraft und der Liebe und einer gesunden Gesinnung. Das Wort bedeutet gesunde Gesinnung, Zucht, zuchtvolles Denken, diszipliniertes Denken. Ein gesundes Denken über Gut und Böse, ein gesundes Denken über Gott, ein gesundes Denken über die Gaben Gottes, einschließlich Geschlechtlichkeit, Beziehungen, über die Umwelt und so weiter. Gesundes Denken. Der Heilige Geist macht gesund im Denken. Er nimmt mir das Denken nicht ab. Manche Christen wollen das so haben. Die wollen passiv sein und der Geist soll sie so einfach manipulieren. Man sei wie ein Handschuh, in dem Christus wohne, beziehungsweise der Geist, und der würde mich schon lenken. Nein, so ist es nicht. Ich bin kein Handschuh.Ich bin eine Person, die Ja oder Nein sagt. Christus ist zwar in mir, aber als Gegenüber. Christus ist in mir als Gegenüber. Er durch den Geist, durch welchen Jesus wirkt, Christus wirkt durch den Geist. Dieser Geist benutzt das Wort Gottes, um mich an meine Bindungen zu erinnern. Deshalb muss ich voll des Mittels des Geistes sein, dem Wort Gottes, damit der Geist mich beeinflussen kann. Aber er erinnert mich an das Wort Gottes und jetzt bin ich dran als Gegenüber. Nicht steuert er mich wie ein Roboter, sondern er ruft mich, erinnert mich und ich habe Ja oder Nein zu sagen als Gegenüber. Denn ich stehe als in Verantwortung da. Ich bin aufgerufen zu entscheiden, mit Entscheidung zu lieben. Genau wie Adam und Eva beim Baum. Wollten sie Gott lieben oder nicht? Wenn sie Gott lieben würden, würden sie gehorsam sein. Wenn nicht, dann würden sie Gott nicht lieben. So ist es mit uns. Voll des Geistes zu sein, heißt vom Heiligen Geist bestimmt zu sein. Aber was tut der Geist? Er nimmt die Bewegung in Vers 19 und 20 und 21 dort, singen im Herzen, spielen und so weiter, demütig sein und so weiter, das sind Tätigkeiten des Kindes Gottes, die aber nicht automatisch kommen, so denken manche. Wenn ich voll des Geistes bin, dann muss ich singen. Nein, sie müssen gar nicht singen. Sie werden aufgerufen zu singen. Und sie müssen dann von sich aus singen. Der Herr Geist wird nicht für sie singen. Er kann sie dazu drängen, aber sie müssen singen. Der Geist treibt zum Gebet, aber er wird nicht für mich beten. Auch nicht mit unseren unaussprechlichen Worten. Das ist nicht, was Paulus meint in Römer 8. Ich muss beten. Aber wenn ich keine Worte finde, dann weiß er, was ich denke. Aber ich muss denken. Ich mag keine Worte finden, aber ich muss Gedanken des Gebets haben. Und die Gedanken kennt der Geist. Die nicht ausgesprochen werden, die bei mir Seufzer sind. Diese meine Seufzer kann der Geist interpretieren und als Gebet vor den Thron Gottes bringen. Aber ich muss das Verlangen haben. Ich muss meine Augen Richtung Gott haben. Ich muss bittend verlangen. Erst dann kann der Heilige Geist interpretieren. Wenn meine Augen bei den Mädchen, bei der Welt, beim Geld und bei den Autos sind, bei den Liedern dieser Welt, bei den Bildern dieser Welt, dann hat der Geist keine Gelegenheit. Der wird mich nicht treiben. Der lässt mich gehen. Er vergewaltigt mich nicht. Aber er ruft mich. Und jetzt bin ich dran. Wenn ich bereit bin, ihm zu folgen, zu gehorchen nach dem Worte Gottes, dann gibt er auch die Kraft dazu. Das ist da. Das ist kein Problem. Die Kraft ist immer da, gehorsam zu sein. Aber ich muss wissen, dass ich zu handeln habe. Wissen Sie, was die letzte Frucht des Geistes ist? Nicht Keuschheit.
Innere Macht.
Innere Macht. Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Keuschheit ist eine Form davon. Aber Selbstbeherrschung ist viel mehr als Keuschheit. Selbstbeherrschung ist Macht über sich selbst. Das tut der Heilige Geist, wenn er Raum hat. Er gibt mir Macht, mich selbst im Zaum zu halten. Ich wünschte, ich könnte das posaunen, weil es heute so viel Verblödung gibt unter den Christen. gerade durch die Betonung auf den Geist, da will man einfach mitgenommen sein. Ja, da will man aufgehen und einfach, oh, das ist so schön und so selig. Ja, so geht das nicht.